persönlich habe als schwarze Frau grundsätzlich ein Problem mit dem N-Wort. Ich benutze das auch niemals. Das hat ja eine lange und auch ziemlich gewaltvolle Geschichte in Deutschland, leider. Also es hat eine historische Problematik, aber es ist eben auch nicht vorbei, sondern auch eine gegenwärtige Problematik. Das Wort wurde erfunden damals von weißen Menschen, um Verbrechen zu rechtfertigen, die mit den Moralvorstellungen zu den Zeiten der Kolonialzeit nicht vereinbar waren, um eben Verbrechen wie Landnahme, Versklavung und so weiter an schwarze Menschen rechtfertigen zu müssen. Also das Wort geht immer mit einer Entmenschlichung einher und deswegen war das zu keiner Zeit jemals positiv konnotiert. Auch in der Gegenwart ist das leider immer noch so, das begegnet, wenn man als schwarze Person in Deutschland lebt, einem auch im Alltag immer noch als Beleidigung, oft auch im Zusammenhang mit körperlicher Gewalt, auch rechter Gewalt, da kommt das immer irgendwie drin vor. Insofern, ich persönlich bin eigentlich strikt gegen die Verwendung dieses Wortes, egal in welchem Kontext.
Herr Deller, was sagen Sie dazu?
Ja, das ist eigentlich schon alles gesagt, was zu sagen gibt zu diesem Begriff. Als ISD wenden wir uns ja schon seit geraumer Zeit gegen Fremdbestimmungen, also Fremdzuweisungen, Fremdbeschreibungen von der Weißen Mehrheitsgesellschaft. Die schwarze Gemeinschaft in Deutschland hat sich jetzt eigene Bezeichnungen gegeben seit geraumer Zeit. Also wir nennen schwarze Menschen oder Afrodeutsche oder Afrikaner in Deutschland oder schwarze Menschen in Deutschland. Und die Verwendung derartiger Begriffe wie das N-Wort oder auch andere stößt nach wie vor auf unsere scharfe Kritik und wir stoßen da immer wieder auf Unverständnis, wieso jetzt schwarze Menschen plötzlich der Weißen Mehrheitsgesellschaft vorschreiben will, welche Begriffe sie benutzen dürfen oder nicht. Und erst kürzlich hatte ich eine Diskussion mit einem Sprachwissenschaftler, der mir auch eben versucht hat zu erklären, dass es halt immer darauf ankommt, wie Begriffe verwendet werden. Und ich habe ihm halt relativ kurz und bündig erklärt, dass es halt nicht entscheidend ist, was Leute mit einem Begriff machen wollen, sondern wie er bei uns ankommt, bei schwarzen Menschen. Und dazu gehört das N-Wort natürlich ganz klar als eine diskriminierende Beschreibung schwarzer Menschen.
Also ganz oft kommt ja auch das Argument, aber das ist doch nur ein Wort, das ist nicht rassistisch gemeint. Das Stück versucht, Rassismus zu benennen. Warum ist das für Sie eine Ausflucht, Herr Deller?
Naja, wie gesagt, das ist im Prinzip ähnlich, wie der Sprachwissenschaftler mir versucht hat zu erklären, dass er das versucht wird zu sagen, okay, ein Begriff kann man umdeuten, der kann benutzt werden, um zu provozieren beispielsweise, es wird auch sehr gern benutzt, dieses Argument. Und was halt überhaupt nicht wahrgenommen wird oder oft nicht wahrgenommen wird, ist eben ist das, was wir als schwarze Menschen dabei empfinden oder was wir damit verbinden, auch mit diesen Begrifflichkeiten. Und wenn wir das als Kritik anbringen, wird eben sehr schnell damit argumentiert, dass eben dass die Mehrheitsgesellschaft auch andere Dinge damit bezwecken könnte, auf Dinge aufmerksam machen möchte, Rassismus beschreiben möchte. Und wir sagen halt, wir wollen darauf, dass verzichtet wird auf solche Begriffe in diesem Zusammenhang und dass wir halt einbezogen werden bei solchen Prozessen und dass nicht so sein kann, dass die Mehrheitsgesellschaft praktisch selbstbestimmt sagt, so und so beschäftigt sie sich mit einer Geschichte und kann das ohne Rücksicht auf unsere Wahrnehmungen oder Befindlichkeiten machen.
Frau Eckens, Sie haben das sicherlich auch im Netzwerk Bühnenwatch diskutiert. Was kam denn da noch zu diesen, dass es nicht rassistisch gemeint sei? Was wurde dazu noch gesagt?
Das ist halt immer so diese Ausflucht mit dem, dass eben der Meinung oder dem, wie es eigentlich rüberkommen sollte, dass es falsch verstanden wird und so weiter. Also das ist halt in dem Moment auch vollkommen unüberprüfbar, wie das ursprünglich gemeint ist. Das ist ja das Schöne an diesem Argument, dass man kann ja in einem nur Menschen sozusagen danach beurteilen, was sie tun und nicht, was sie vielleicht irgendwie gemeint haben. Letzten Endes ist es dann egal, weil wenn auf einem Plakat dieses Wort überall im öffentlichen Raum für jeden sichtbar steht und man da als schwarze Person dran vorbei muss, ist es halt trotzdem Schlag ins Gesicht. Und als weiße Person, wenn ich jetzt nicht ins Theaterstück gehe oder selbst wenn, ist das vielleicht auch eine Einladung, das wieder zu benutzen, das Wort, was sowieso noch viel zu häufig vorkommt im deutschen Sprachgebrauch und auch nicht problematisiert wird.
Und jetzt könnte ja das Theater auch eigentlich sich ganz einfach mal entschuldigen und die Plakate abhängen, das Wort durchstreichen oder irgendwie Ähnliches. Was denken Sie, warum beharrt das Theater und ein Großteil auch der Diskutierenden in den Foren darauf, dass sie recht haben, Frau Eckens?
Ja, ich bin der Meinung, dass das halt so ein bisschen so eine Angst ist, dass einem da was weggenommen wird. Das ist halt, es wird immer oft argumentiert, das ist schon immer so gewesen, die haben das immer schon benutzt und auch so ein bisschen diese seltsame Forschung, das könnte jetzt auf einmal von heute auf morgen plötzlich gar nicht mehr als Beleidigung benutzt werden, sondern auf einmal wäre das halt wertneutral oder irgendwie sowas. Häufig kommt ja auch dieses Argument mit der Kunstfreiheit, das ist das, was uns am allerhäufigsten begegnet, eigentlich immer sofort, wenn wir irgendwas kritisieren. Und das ist immer, ich finde das sehr interessant, weil das so ein bisschen davon ausgeht, dass also wir als Bühnenwatch haben ja niemals irgendwie davon gesprochen, irgendwelche Gesetzgebungen zu initiieren oder so, die das verbieten, ein Wort zu benutzen oder ein Stilmittel im Theater zu benutzen. Das wird aber immer wieder automatisch irgendwie angenommen und für mich geht damit so ein bisschen diese Idee einher, dass eine deutsche Gesellschaft, in der diese verletzenden Begriffe, diese rassistischen Begriffe nicht benutzt werden, nur dann existieren kann, wenn es dagegen Gesetze gibt und nicht, weil das irgendwie mit Menschlichkeit oder Respekt oder Verantwortlichkeit zu tun hat. Ich bin der Meinung, dass das in Deutschland sowieso die Auseinandersetzung mit Rassismus und auch der gewaltvollen Kolonialgeschichte von Deutschland einfach noch also überhaupt nicht behandelt worden ist und viel zu selten besprochen wird und dass den Leuten nicht klar ist, wie weit Rassismus in den Alltag hineinreicht, also eben auch in der Sprache und in der Kunst und so weiter vorhanden ist und bestimmte Muster, die einige diskriminieren und andere privilegieren, dadurch immer weiter perpetuiert. Und das wird eben nicht besprochen und deswegen sehen viele Leute darin kein Problem. Warum sie sich jetzt daran so wahnsinnig festhalten, das ist ja nochmal eine andere Frage. Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten.
Herr Deller, haben Sie da Erfahrungen in der Richtung gemacht?
Also ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass es so eine gewisse Deutungshoheit gibt. Ne? Also was Rassismus ist, wie er funktioniert, wie er vor allem, das ist sehr spannend, wie er anzukommen hat bei betroffenen Menschen. Also wie die Frau Eichenschöner schon meinte, dass eben nicht überprüfbar ist, was jetzt jemand meint oder nicht meint oder will mit einer Handlung oder mit dem Sprachgebrauch. Gutes Beispiel ist jetzt die Frau Kuttner eben, die auch wahrscheinlich aus ihrer Situation heraus überhaupt kein Problembewusstsein irgendwie hatte bei der Beschreibung ihrer Puppe, aber halt auf große weite Kritik stößt mit ihren Lesung und dass keiner so wirklich nachvollziehen kann, wie jetzt die Deutung funktioniert, wenn Betroffene sagen, okay, wir wollen die Verwendung bestimmter Möglichkeiten nicht, wir wollen nicht, dass bestimmte Traditionen fortgesetzt werden, also wie jetzt sind wir beim Theater wieder, Blackface beispielsweise. Und dass das halt immer so diskutiert wird, ob hier irgendjemand was weggenommen wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der springende Punkt dabei, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft so ein bisschen sich in eine Rolle sieht oder so, dass ihr eine Freiheit weggenommen wird, zu tun und lassen, jetzt will ich nicht sagen, was sie will, aber zumindest in Bezug auf Rassismus, dass sie da relativ große Freiheiten hat und dass es halt darauf ankommt, dass sie etwas versteht, also die weiße Mehrheitsgesellschaft, und erst dann möglicherweise ein Prozess der Veränderung stattfindet oder so. Und solange das nicht stattfindet, dass man was versteht oder auch noch was nachvollziehen kann, handle ich auch nicht als weiße Person. Und das ist eben der Trugschluss. Es muss eben so sein, dass wenn schwarze Menschen sagen, okay, wir wollen die Benutzung bestimmter Begrifflichkeiten nicht mehr oder gewisser Handlungen nicht mehr, dass dem entsprochen wird einfach mal und ohne, dass dann ewig diskutiert wird und versucht wird, irgendwie das auseinanderzunehmen, wie Dinge zu sein haben oder so. Muss heute ist, glaube ich, ist wirklich so ein ganz springender Punkt, der da mitspielt.
Naja, also Sie haben ja sicherlich auch einen Teil der Diskussion und der Medienreaktionen mitverfolgt. Wie bewerten Sie, was da an Auseinandersetzung gelaufen ist?
Ist ein Spiegel. Also ich denke, die Medien sind da ein Spiegel der Gesellschaft oder so, weil da sind die Reaktionen ja sehr ähnlich. Also es ist ganz selten, dass Medienschaffende sich jetzt mit uns realisieren oder diese Kritik nachvollziehen können, sondern es wird halt ins Lächerliche gezogen. Da wird eben, wie Frau Eichens schon meinte, dass eben da gesagt wird, ja, hier geht es darum, dass die Bühnenwatch-Gruppe oder die ISW oder andere Aktivistinnen diktatorisch weißen Menschen was vorschreiben wollen oder wegnehmen wollen oder sie in ihrer persönlichen Freiheit einschränken wollen. Und ganz selten wird eigentlich darauf eingegangen, welchen Hintergrund hat die Kritik. Wir kommen ganz selten zu Wort, das ist ein ganz springender Punkt. Also gerade bei der Bühnenwatch-Kampagne oder bei der Black-Facebook-Kampagne kamen fast nur die Betroffenen oder kritisierten Theaterschaffenden zu Wort, wenn überhaupt. Die Kritikerin kam gar nicht zu Wort. Und wenn sie zu Wort kommt, dann wird halt wird nur verkürzt wiedergegeben, wird zitiert aus Facebook-Einträgen etc. Also ganz unsägliches Vorgehen oder so wird da abgebildet. Und ich denke, dass das halt die Medien da nicht anders sind als die weiße Mehrheitsgesellschaft, dass sie da sich nicht wirklich damit beschäftigen wollen, mit einer Kritik oder mit einer Geschichte und da sehr oberflächlich arbeiten einfach.
Frau Eckens, wie wurde das bei Binwatch diskutiert, die Medienreaktion?
Also was mir ganz stark aufgefallen ist, dass es immer wieder vorgekommen ist, dass Leute Bühnenwatch vorgeworfen haben, das wären so weiße Gutmenschen, die schwarzen Menschen vorschreiben, was sie irgendwie zu fühlen haben. Also das gar nicht wahrgenommen wird, also obwohl wir da sind, obwohl wir sprechen. Und Bühnenwatch sich ja sowohl aus schwarzen Menschen als auch Menschen of Color als auch weißen Menschen zusammensetzt, was man halt sofort sehen kann, wenn man auf unsere Webseite geht, da steht das auch drauf und so, dass immer automatisch erstmal angenommen wird, dass wenn jemand spricht, dass das dann weiße Menschen sind. So, also das ist auch nochmal, das trägt dazu bei, dass sozusagen unsere Perspektive als schwarze Menschen da drin auch gar nicht sichtbar wird. Und das sagt, glaube ich, auch ziemlich viel über die Weltsicht oder die wie die halt die Gesellschaft einschätzen in Deutschland, die Leute, die das kritisieren an uns. Weil die sich eben gar nicht vorstellen können, dass da schwarze Menschen sind, die irgendwas machen irgendwas sagen und vielleicht irgendwas verstehen und irgendwelche Bedürfnisse haben oder so. Darüber hinaus ist halt immer wieder ein Problem, warum sich auch diese Diskussion immer im Kreise dreht, dass es einfach ein Bildungsvakuum gibt, wenn es um Rassismus geht. Also ich habe den Eindruck, es gibt irgendwie so eine Annahme, dass Rassismus so ein Thema ist, wo halt jeder mal was zu sagen kann und man sich auch nicht informieren muss. Es ist halt so eine Frage von irgendwie Befindlichkeiten oder Meinung oder sowas. Und dass dahinter eine ganze Wissenschaft steht und sich eigentlich schon seit Jahrhunderten Menschen damit auseinandersetzen, wie Rassismus funktioniert und dass das eben ein strukturelles Problem ist, das wird so eben nicht wahrgenommen. Und dann kann natürlich auch, können wir halt auch nicht gehört werden. Und all die Informationen, die wir sozusagen die ganze Zeit da reinfüttern in diesen Diskurs, wird auch nicht wahrgenommen als solche. Die wird meistens übergangen und es werden immer die gleichen Dinge wiederholt, die sowieso alle schon immer glauben. Das ist ganz schwierig, da diesen Kreis zu durchbrechen.
Nun ist es in der Schriftform ja nicht unbedingt immer klar. Also wenn man, wer da eigentlich schreibt, oder das ist auch nicht unbedingt erkennbar, ob nun weißer oder schwarzer Mensch. An den Formulierungen lässt sich das allerdings recht deutlich ablesen, dass die meisten in der Diskussion über schwarze Menschen reden. Egal auf welcher Seite. Wie gehen Sie mit dieser Situation um, Frau Eckens?
Also ich würde das gar nicht so sagen. Ich gehe davon aus, dass ein großer Teil der Leute, die da mitreden, schwarze Menschen sind und vielleicht nicht als solche sichtbar werden, weil sie eben sich auch nicht immer sofort erkennbar machen wollen. Das müssen wir ja sowieso die ganze Zeit machen im Alltag. Wir reden halt einfach mit und wollen ja auch gehört werden. Und ich gehe nicht davon aus, dass das ausschließlich weiße Menschen sind. Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen, die Blackface und rassistische Sprache verteidigen, dass das weiße Menschen sind. Aber ich weiß aus Erfahrung und auch aus Bühnenwatch, dass die meisten Kritikerinnen, Rassismuskritikerinnen oder zumindest ein großer Anteil von denen nicht weiße Menschen sind. Menschen of Color oder schwarze Menschen.
Herr Deller, wie gehen Sie damit um, mit dieser Situation?
Das begegnet uns sehr oft und die ISD ist ja aus diesem Grund entstanden, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Plattform, die schwarzen Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu artikulieren, ihre Kritik zu formulieren, Perspektiven zu entwickeln und wir wollen selbst zu Wort kommen und es ist richtig, was sie auch gesagt hat, Frau Eckens, dass es halt im Prinzip keinen wirklichen Zusammenhang, eine hängende Auseinandersetzung gibt in Bezug auf Rassismus. Also wir skandalisieren immer wieder Themen hier in Deutschland seit über 20 Jahren und die Reaktionen sind immer dieselben oder sehr ähnliche. Also es finden ganz starke Abwehrreflexe statt und man will sich nicht wirklich damit beschäftigen. Und ganz selten kommt man eben auf uns selbst zu. Also alle möglichen Leute finden uns im Internet oder in Telefonbüchern, um uns selbst anzurufen und zu fragen irgendwie oder uns zu kritisieren. Aber die Wissenschaft, die Politik, die Medien schaffen ganz selten den Weg zu uns, uns wirklich, wie gesagt, selbst zu Wort kommen zu lassen, uns zu fragen, wie wir Dinge sehen, wie wir uns mit Dingen beschäftigen und unsere Sichtweise einfach mal abzubilden. Und das passiert einfach sehr selten, leider.
das ist ja auch so ein bisschen symptomatisch für den Rassismusdiskurs, so nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt auch in Europa und generell, dass das immer so ein bisschen so aussieht, als ginge das dabei um schwarze Menschen oder Menschen of Color und es wäre Rassismus sozusagen nur dann vorhanden, wenn die vorhanden sind und ansonsten nicht. Und dass das eigentlich natürlich, was ist das mit weißen Menschen zu tun hat, das wird eben immer wieder unsichtbar gemacht. Das ist ja auch sozusagen das, wovon Rassismus lebt, dass man eben nicht über weiße Menschen spricht und über das, was die eigentlich machen. Und das führt ja auch eben dazu, dass dieser Eindruck entsteht, da würden nur weiße Menschen diskutieren, wenn man sich eben gar nicht, weil die meisten Leute sich eben gar nicht bewusst sind, dass es andere Menschen auch gibt in Deutschland und auch nicht wenig von denen und dass die eben auch überall dabei sind, dass die auch ins Theater gehen zum Beispiel oder vielleicht gerne gehen würden und ein potenzielles Publikum sind und so.
Sie hatten es im Vorfeld schon des Öfteren gesagt, schwarze Menschen in Deutschland werden nicht laut genug gehört. Was könnte man denn jetzt, also was wären denn Maßnahmen in der Richtung, dass man das ändert?
Ja, wie gesagt, ich in den letzten 26 Jahren habe ich, glaube ich, bücherweise schon Presseerklärungen rausgeschickt im Namen der schwarzen Gemeinschaft oder im Namen der ISD. Und im Grunde genommen wäre es einfach an der Zeit mal, dass diese Presseerklärungen zur Kenntnis genommen werden, dass es uns zugegangen wird, dass wir, wenn wir Dinge kritisieren oder auch das verlautbaren, dass wir eingeladen werden, so wie eben jetzt von Ihnen auch. Und dass wir zu Wort kommen einfach. Ich meine, die technischen Möglichkeiten sind ja heutzutage sehr gut. Uns zu finden ist wirklich ein leichtes. Und ich glaube, es ist einfach nur eine gewisse Bereitschaft nötig, endlich mal zuzuhören, auch tatsächlich sich auf einen kritischen Diskurs einzulassen. Weil es ist eben nicht nur notwendig, dass wir gehört werden, sondern dass sich die weiße Gesellschaft insgesamt mit dem Thema Rassismus beschäftigt. Und die Beispiele gibt es ja auch schon genug, dass sich eben weiße Menschen sehr kritisch mit ihrer Geschichte, mit ihrem Rassismus auseinandersetzen und sich auf den Weg machen. Und dann gibt es auch mit Sicherheit die Möglichkeit, sich auseinanderzusetzen mit unserer schwarzen Gemeinschaft in Deutschland. Und also es ist machbar, es ist relativ einfach machbar, denke ich. Es muss eine Bereitschaft dafür da sein.
Frau Eggens, was glauben Sie, wie lange wird es dauern, bis zumindest offizielle Einrichtungen darauf verzichten, das N-Wort oder ähnliche Begriffe zu benutzen?
Das möchte ich jetzt keine Prognose dazu abgeben, ehrlich gesagt. Ich hoffe natürlich so bald wie möglich, aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob das gibt immer wieder Ausrutscher überall. Das ist halt eben so. Ich sehe das jetzt nicht, dass Rassismus zu meinen Lebzeiten irgendwie noch abgeschafft wird oder so. Man arbeitet aber darauf hin, dass das dann vielleicht irgendwann für die kommenden Generationen mal ein bisschen einfacher wird und das N-Wort, es wird immer welche geben, die das halt unbedingt, wie gesagt, es geht ja eben nicht darum, das gesetzlich zu verbieten und es wird immer welche geben, die das dann weiter benutzen werden. In den Institutionen, kann man vielleicht hoffen, dass das sich in den nächsten 10 Jahren oder so zumindest etwas einbürgert, dass das vielleicht nicht mehr so häufig vorkommt. Das ist ja auf jeden Fall jetzt schon etwas weniger, als es noch zum, was weiß ich, war, als ich klein war, zum Beispiel zur Schule gegangen bin, denke ich. Aber man sieht das ja zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien, dass das schon sehr viel selbstverständlicher ist, sensibel mit Rassismus umzugehen und mit Identity Politics. Also vielleicht schafft das Deutschland dann auch irgendwann mal dahin.
Also eine korrekte und respektvolle Sprache bedeutet aber ja noch lange nicht, dass sich das Denken dahinter verändert hat. Also ist der Kampf, der Kampf gegen ein Wort wäre dann auch gewissermaßen Schattenboxerei. Was sagen Sie dazu, Herr Deller?
Naja, es geht wie gesagt nicht nur um Begrifflichkeiten oder Worte. Klar, wird damit Geschichte transportiert und werden damit gewisse Haltungen transportiert, aber das ist natürlich nicht der eigentliche Issue, den wir hier haben. Es geht nicht um Worte, sondern es geht um das, was dahinter steckt letztlich. Und ich glaube, dass gerade wenn die Auseinandersetzung stattfindet oder in Gang kommt, dass Deutschland sich mit seiner Kolonialgeschichte beschäftigt zum Beispiel, ne? Kommen natürlich auch Veränderungen im Verhalten, also im Sprachgebrauch natürlich dann auch zugange oder werden umgesetzt. Und dann muss man sich ja in so Sachen nicht mehr aufhängen. Ich meine, klar, wie gesagt, es werden immer wieder Konflikte stattfinden, Auseinandersetzungen stattfinden, aber es geht nicht darum, jetzt nur den Sprachgebrauch zu verändern und die Haltungen nicht zu verändern, sondern es geht wirklich darum, die Geschichte sich anzuschauen, Haltungen zu verändern. Und dann passieren auch Dinge mehr oder weniger automatisch, dass man sich dann auch respektvoller anspricht gegeneinander und nicht sich ständig irgendwie beschäftigen muss, dass bestimmte Worte oder bestimmte Begrifflichkeiten nicht in Ordnung sind für uns.